Es ist kurz vor dem Staatsbesuch der Queen. Roter Teppich ausgerollt, die Kameras bereit. Doch plötzlich huscht eine Bewegung über den Rasen. Ein Schatten, rotbraun, flink. Ein Fuchs mitten hinein ins Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten. Über den roten Teppich, direkt in den Empfangsbereich. Chaos? Protokollbruch? Oder nur ein tierischer Sympathieträger?
Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser besonderen Episode. Mein Name ist David Hahn und heute nehmen wir euch mit hinter die Mauern von Schloss Bellevue, dem Amtssitz des deutschen Bundespräsidenten. 6 Monate lang haben wir den 12. Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier beobachtet. Wir waren beim Staatsbankett dabei, bei einer Ordensverleihung, bei kritischen Bürgergesprächen in Brandenburg. Und wir haben Antworten auf Fragen gefunden, die man sich denkt, aber vielleicht nicht zu stellen wagt. Denn wenn der Kanzler regiert, wofür brauchen wir überhaupt einen Bundespräsidenten? Die Antwort ist komplizierter, faszinierender und wichtiger, als ihr denkt. Fragt einen beliebigen Menschen auf der Straße, was macht der Bundespräsident? Hört sich die Antwort wahrscheinlich ungefähr so an.
Ja, gute Frage, kann ich nicht beantworten.
Er ist Politiker, macht aber keine Gesetze. Die macht das Parlament. Er ist das Staatsoberhaupt, aber regieren, das macht der Kanzler. Sein Name ist Frank-Walter Steinmeier. Er ist der 12. Bundespräsident Deutschlands. Und sein Amtssitz ist Schloss Bellevue in Berlin. Aber niemand kann genau sagen, was er da eigentlich tut. Wir haben eine Antwort gesucht und gefunden. Sie ist unerwartet, faszinierend und versteckt sich hinter einer Fassade aus Protokoll, Ritualen und strengen Regeln. Das erste Geheimnis von Schloss Bellevue. Bellevue. Das bedeutet schöne Aussicht. Das Schloss wurde 1785 als Sommerpalais für Prinz August Ferdinand erbaut. Sogar Napoleon war hier. Heute ist es seit 1994 der Amtssitz des Bundespräsidenten und der Ort für Staatsempfänge. Doch wer hier arbeitet, unterliegt eisernen Gesetzen. Protokollgesetzen.
Protokoll ist immer auch, dass man Peinlichkeiten verhindert.
Maike Liebschner ist die Hüterin dieser Regeln. Sie ist Protokollchefin des Bundespräsidenten. Eine Frau, deren Job darin besteht, dass nichts schiefgeht. Und wir merken sofort, es geht um Details, unendlich viele Details. Nils Katin ist Gärtner im Schloss Bellevue. Er hält 3 dicke Bände in den Händen. Parkpflegewerke. Darin wurde jeder Baum, jeder Bereich mit Nummern erfasst.
Das ist halt in dem Parkpflegewerk so vorgeschrieben. Es ist wie gesagt ein Gartendenkmal. Und selbst wenn wir es gerne anders bepflanzen möchten und gerne ein bisschen Farbpracht da reinbringen möchten, dann können wir das nicht tun, weil es ein Gartendenkmal ist und wir uns streng an die Vorgaben des Parkpflegewerks halten müssen.
Denkmalschutz schlägt Repräsentation. Deutschland eben. Aber im Park, da wird es wild. Im Schlosspark von Bellevue leben Füchse.
Im Moment haben wir ungefähr 4 Stück. Genau wissen wir das nicht. Aber die begegnen uns regelmäßig.
4 Füchse, gute 200 Meter vom Amtszimmer entfernt. Für das Protokoll kein Problem, sie sind ja weit genug weg. Aber es gab tatsächlich einen Vorfall. 2015. Die Queen war zu Besuch.
Allerdings gab es mal eine Situation, das war zum Besuch der Queen 2015. Da lag vorm Schloss ein roter Teppich und die Türen standen auf. Und dann kam kurz vor dem Besuch der Queen der Fuchs anspaziert, ging über den roten Teppich ins Schloss rein und hinten wieder raus.
Ein Fuchs auf dem roten Teppich vor der Queen von England. Das hätte ein Protokolldesaster sein können, aber es war keins.
Die Gäste, die hier oben aus dem Fenster schauen mit mir, erfreuen sich daran und finden das, glaube ich, auch ganz gut, dass wir das so zulassen.
Der Fuchs darf bleiben. Aus einfachem Grund. Es ist menschlich, mit solchen Momenten umzugehen. Die Schlossküche von Bellevue. Jan Göran Barth ist der Chefkoch des Bundespräsidenten. Ein Koch mit Verantwortung und Bundesadler. Alles ist hausgemacht. Und es geht dabei nicht nur um Geschmack, es geht um die Botschaft.
Auf den Tisch kommt alles, was möglichst auch die Mehrheit der Menschen isst. Also wir verzichten möglichst auf Innereien. Es kann mal sein, dass es bei einem Fingerfood-Empfang eine Entenleber gibt, aber da reden wir nicht von einer Stopfleber, sondern von einer ganz normalen, klassischen Entenleber, die in einer Ente drin ist. Wir verarbeiten ja ganze Tiere. Somit wird dann auch die Leber verarbeitet für Fingerfood. Dann verzichten wir auf Bandnudeln. Allein schon aus dem Grund, weil es nicht deutsch ist. Da wenden wir uns dann die Knöpfle aus Süddeutschland. Aber Bandnudeln verzichten wir erstmal, weil es nicht heimisch ist. Und natürlich aufgrund der Kleckerbefahr, dass wir ja nicht wollen, dass die Gäste oder vielleicht sich der Hauptgast mit, Tomatensauce bekleckert.
Deutsche Hausmannskost. Das ist die Philosophie. Keine italienischen Bandnudeln wegen der Kleckergefahr. Das ist das Niveau, auf dem hier geplant wird. 2 bis 4 Mal im Jahr gibt es ein Staatsbankett, ein 4-Gänge-Menü. 120 hohe Gäste und keine einzige Knitterfalte auf der Tischdecke.
Jemand, der dabei ist, würde sagen, einem Staatsbankett fehlt eigentlich jede Lockerheit.
Die Gedecke richten sich nach einer Tischschablone für 3 verschiedene Tischgrößen.
Das sind 8er bis 10er Tische und dann gibt es einen Haupttisch. An diesem Haupttisch sitzt natürlich der Bundespräsident mit seiner Gattin und der Staatsgast mit seiner Begleitung.
Ein Saaldiener-Ballett, eine choreografierte Bewegung, bringt das Eindecken zur Perfektion. Gläser werden nicht einfach auf den Tisch gestellt. Das Wappen am Fuß des Glases muss, wie das Besteck, auf 6 Uhr zum Stuhl zeigen. Warum? Damit der Gast beim Zuprosten und Trinken den fein gravierten Bundesadler sehen kann.
Der Bundespräsident spricht zuerst, hält einen Toast und danach spricht der Gast. Punkt.
Das ist Diplomatie durch Details. Es ist 10.43 Uhr. Ein Gesetz ist auf dem Weg. Ein Gesetz, das Bundestag und Bundesrat verabschiedet haben. Ein Gesetz, das in Kraft treten soll. Aber es steht noch ein Hindernis im Weg. Der Schreibtisch des Bundespräsidenten. Bevor es der Bundespräsident in die Hände bekommt, geht es über den Tisch von Staatsrechtler Stefan Pieper, der Justiziar des Bundespräsidenten.
Ohne Unterschrift des Bundespräsidenten gibt es kein Gesetz.
Das ist die stille Macht. Man sieht sie nicht, weil sie nicht sichtbar sein soll. Der Bundespräsident macht kein Gesetz. Das erledigen Bundestag und Bundesrat. Bei ihm landet nur der Gegencheck. Die Verfassung schreibt vor, dass er noch einmal drüber schaut, bevor es gilt.
Unsere Rolle beginnt erst dann, wenn der Bundestag entschieden hat, in dritter Lesung. Dann wenden wir uns der Frage zu, ist dieses Gesetz verfassungsmäßig zustande gekommen?
Die Vorprüfung machen seine Juristen bei jedem einzelnen Gesetz. Stefan Pieper schaut erst in die Plenarprotokolle von Bundestag und Bundesrat, ob diese dem Gesetzesentwurf auch wirklich zugestimmt haben. Dann erst geht es um den Inhalt.
Und das Votum ist in diesem Gesetz auch. Ich schlage vor, das Gesetz auszufertigen und den Verkündungsauftrag zu erteilen.
Das Gesetz wandert jetzt quer über den Hof zum Schloss Bellevue, in das Arbeitszimmer des Bundespräsidenten im Erdgeschoss. Der Raum, wo jedes Gesetz in Deutschland zur letzten Prüfung durch muss, bevor es in Kraft treten kann. Und hier kommt das Wichtige. Schon 2-mal hat Frank-Walter Steinmeier seine Unterschrift verweigert und Nachbesserungen gefordert. Ein Beispiel war das Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität. Darin standen Formulierungen zu Datenschutzregeln, die ein Verfassungsgericht schon mal gekippt hatte. Das ist die unsichtbare Macht des Bundespräsidenten. Er kann Nein sagen. Aber nur aus verfassungsrechtlichen Bedenken. Nicht, weil ihm das Gesetz nicht gefällt.
So, das ist unser Brot- und Buttergeschäft. Es ist eigentlich eine von den Pflichtaufgaben. Das andere, ohne dass es abwertend sein soll, ist die Kür.
Die Pflichtaufgaben. Das ist die graue Seite der Macht. Die Kür, das ist die glitzernde Seite. Die Orden. Die Feierlichkeiten, die Menschen, die ausgezeichnet werden. Eine Etage höher im Schloss Bellevue, die Ordenskanzlei. Hier arbeitet Claudia Spörhase, die Hüterin der wichtigsten Orden Deutschlands. Auch des höchsten deutschen Ordens.
Das ist die sogenannte Sonderstufe des Großkreuzes. Und diese Stufe ist Staatsoberhäuptern vorbehalten. Und auch der Bundespräsident selbst ist Träger dieser Hohen Ordensstufe.
Der Bundespräsident trägt diesen Orden bei besonders festlichen Anlässen am Schulterband. Im Alltag trägt er ihn als Miniatur am Revers. Achtet beim nächsten Mal auf sein Anzugrevers. Aber der Bundespräsident vergibt auch Orden. Das ist eine der schönsten Aufgaben. Das Bundesverdienstkreuz. 7 Bürger werden bald 7 Verdienstorden erhalten, die vorher in einem Tresor im Keller aufbewahrt wurden.
Und die Farben Schwarz-Rot-Gold finden sich im Orden wieder, vor allem hier im Band. Dann ist am Kreuz auch noch ein Bundesadler als Symbol.
Der Orden wird etwa eine Handbreit unterhalb der linken Schulter angesteckt. So steht es in der Gebrauchsanweisung.
Und in dieser Form wird er üblicherweise zu besonders festlichen Anlässen getragen und natürlich am Tag der Ordensverleihung selbst auch.
Eine Urkunde gehört auch dazu. Das ganze Paket geht auf die Reise nach Neuruppin, sicher im Kofferraum einer Staatslimousine. Seit seiner Stiftung wurde der Orden 265.000 Mal verliehen. Frank-Walter Steinmeier hat eine Frauenquote eingeführt. 40% aller Ordensträger sind nun Frauen. Gabriele Letto erhält den Orden für ihr kulturelles Engagement. Jeder Bürger kann übrigens dem Bundespräsidenten vorschlagen, wer einen Verdienstorden für sozialen oder politischen Einsatz erhalten soll.
Ja, ich habe einen Brief bekommen vom Bundespräsidialamt.
Mein erster Verdacht war, ich werde veräppelt.
Bundesverdienstkreuz am Bande. Das ist ja krass.
Das ist eine Nadel, genau.
Das ist eine Sicherheitsnadel, die durch den Stoff geht. Mir ist es ganz schön.
Ein kleines Stück Metall mit dem Bundesadler. Und trotzdem, es ist ein Moment, den diese Menschen für immer ehren werden. Der Bundespräsident verlässt Bellevue. Die Standarte wird eingeholt. Wenn der Bundespräsident seinen Amtssitz verlässt und die Staatsgrenzen Berlins überschreitet, wird die Standarte auf dem Dach von Schloss Bellevue eingeholt. In Neuruppin, Brandenburg, wird sie später wieder gehisst. Wo der Bundespräsident ist, ist die Standarte. Dieser Termin ist wichtig. Nach der Corona-Pandemie war klar geworden, der Bundespräsident muss raus. Weg von Berlin, hin zu den Menschen.
Nach dem Ende der Pandemie waren wir dann in Altenburg. In einer Stadt, in der es viele Montagsdemonstrationen gegen die Corona-Beschränkungen gab, auch Bedrängungen des Bürgermeisters, haben da das Gespräch aufgenommen. Wir haben dann die Entscheidung getroffen, wir müssen viel häufiger raus aus Berlin.
15 Termine stehen auf dem Plan. Unternehmensbesuche, Kulturtreffen, ein Gedenken an Opfer rechtsextremer Gewalt und ein kontroverses Bürgergespräch. Die Eskorte ist groß. Protokollchefin Maike Liebschner, Pressevertreter, zahlreiche Personenschützer und der Bürgermeister. Der Sinn dahinter? Der Bundespräsident sucht spontane Begegnungen mit den Bürgern und Bürgerinnen. Ganz volksnah. Es gibt gute Fotos mit positiven Botschaften.
Ja, werde ich auf jeden Fall erzählen, dass ich heute hohen Besuch hatte und noch eine Bratwurst essen hatte. Und sie schmeckt ihn auch, hat er gesagt.
Aber der Besuch des Staatsoberhauptes sorgt nicht überall für Applaus. Das wird in der Kulturkirche Neuruppins deutlich. Während Claudia Spörhase und ihr Kollege die Ordensverleihung vorbereiten, sind oben auf der Veranda ein Polizeihundeführer und Spürhund Shiva im Einsatz. Auch im Inland muss der Bundespräsident vor möglichen Sprengstoffanschlägen geschützt werden.
Alle industriellen Sprengstoffe, die im Bergbau benutzt werden, alle militärischen Sprengstoffe, wie zum Beispiel bekannt TNT, und alle Selbstlaborate, die man so zusammenmischt, wie Dünger, Ammoniumnitrat, daraus kann man ja auch Bomben bauen und sowas finden die und alle. Dafür sind sie ausgebildet.
Auch außerhalb des Stadtzentrums haben sich Polizeikräfte zwischen den Wohnblöcken positioniert. Der Bundespräsident, jetzt in der Limousine mit Standarte, hat Teilnehmer mit unterschiedlichen Biografien eingeladen. Zu einer kontroversen Kaffeetafel im Stadtteilzentrum Krümelkiste. In einer 11-köpfigen Runde soll die deutsche Einheit diskutiert werden. Neben der Aufarbeitung von Corona und dem Schutz der Demokratie hat Steinmeier dies zu seinem Thema gemacht.
Mein Eindruck war, das Thema war in seiner ganzen kontroversen Debatte, die es immer gegeben hat um die Frage der deutschen Einheit und der Nachwendezeit. Es war schon mal ein bisschen in seiner Bedeutung heruntergesackt. Es ist in der letzten zwei, drei Jahren wieder stärker geworden.
Der Bundespräsident als Vermittler. Beim Gespräch bleiben wir draußen. Auch wenn es viel Kritik beim Thema Migration gab, zieht Jugendsozialarbeiterin Larissa ein positives Fazit.
Ich finde, es gibt manche Politiker, die sind so starr in ihrer Meinung. Und egal, was man sagt, die sind so, du bist jung, du hast gar keine Ahnung. Und das war bei ihm aber überhaupt nicht so. Der war so, okay, erzähl mal, wie ist es denn bei dir auf Arbeit? Wie nimmst du dann das wahr, dass es jetzt irgendwie bei den jüngeren Leuten immer mehr losgeht, dass sie gerade auch im politischen Sinne da sehr einschlägig unterwegs sind? Allein, dass ihm das so bewusst war und mich da auch noch spezifisch drauf angesprochen hat, mich total gefreut. Also, dass er sich wirklich mit unseren Lebensläufen, also wir mussten vorher einen Lebenslauf kurz mit einschicken, damit er weiß, was wir alles machen, dass er sich damit auch wirklich auseinandergesetzt hat und nicht nur so tut.
Zurück in Berlin, Schloss Bellevue. Das Staatsoberhaupt von Luxemburg hat auf Einladung seinen Antrittsbesuch angekündigt. Es regnet. Aber Regen ist kein Hindernis. Großherzog Guillaume von Luxemburg und seine Gattin Stephanie kommen zum Antrittsbesuch. Um den roten Teppich kümmert sich das Team Rot, ein Spezialeinsatzkommando in roten Jacken.
Ja, das ist schon bewusst, dass wir in Rot sind, passend zum roten Teppich. Damit wir auch wiedererkannt werden, sag ich mal, falls mal was sein sollte, dass sich der Teppich eine Falte wirft oder irgendwo was hochkommt, dann werden wir gebeten, das eben nochmal zu korrigieren, bevor der Gast kommt. Wir sind auf Abruf bereit.
Ein Team in roten Jacken, das dafür zuständig ist, dass der rote Teppich absolut falten- und knitterfrei ist. Aber etwas Seltsames fällt auf. In der Mitte haben die Männer eine Lücke gelassen. Und noch etwas bedarf späterer Aufklärung. Soldaten ziehen drei schwarze Schnüre neben und entlang dem roten Teppich. Ein Empfang mit militärischen Ehren. So will es das Protokoll. Aber warum präsentiert man dem Gast ausgerechnet Waffen? Wären Blumen nicht ein freundschaftlicheres Zeichen?
Zum einen ist es ein Zeichen der Sicherheit. Ich zeige dem Staatsgast damit, ich sorge für die Zeit deines Besuchs hier in Deutschland für deine Sicherheit.
In Deutschland übernimmt diese Aufgabe das Wachbataillon der Bundeswehr, das sich ordentlich an den zuvor gespannten Schnüren ausrichtet. Bei der Ehrenformation sind kleinste Details von großer Bedeutung. Beim Präsentiergriff lässt man den Staatsgast die Waffen inspizieren.
Magazinschach ist leer, ist kein Magazin mit dran und dementsprechend wird da dem Staatsgast die friedliche Absicht gezeigt.
Das Magazin ist leer. So wird der friedliche Wille demonstriert. Einheitlich, synchron, perfekt. Nach der Generalprobe will Kapitänleutnant Laura Krogel keinen Fehler mehr sehen oder hören.
Schlimmste wäre natürlich, dass der Karabiner fällt. Hört man hier extrem. Stehen wir nicht auf der Wiese, stehen wir auf Kopfpflaster. Das hört und sieht man natürlich.
Die Ehrengarde ist bereit, als der Staatsgast pünktlich auf den Glockenschlag an Schloss Bellevue vorfährt. Jetzt wird auch klar, warum Team Rot eine Lücke im Teppich gelassen hat. Die royale Karosse hält exakt zwischen den Enden des roten Teppichs. Nach den beiden Nationalhymnen folgt das Abschreiten der Ehrenformation. Ein diplomatisches Trampeltier könnte schon an der Truppenfahne scheitern.
Militärische Grüße werden da üblicherweise nicht gemacht, sondern bei zivilen Staatsoberhäuptern ist es üblich, ein kurzes Verneigen vor der Truppenfahne.
Kleine Hinweise zum Ablauf sind erlaubt. Wichtig ist nur, dass man als Staatsgast nicht einfach die Abmeldung des Kommandanten übergeht. Auch nach dem roten Teppich ist der weitere Ablauf streng protokollarisch festgelegt. Nach der Begrüßung der Delegationen folgt der Eintrag ins Gästebuch. Es bleibt noch eine Sache, vielleicht sogar die wichtigste im Protokoll. Zeit für Gespräche. Die First Ladies bleiben unter sich, die Staatsoberhäupter im Nebenraum.
Weil diese Gesten zählen und zu den Gesten gehört auch die Bereitschaft, Zeit zu investieren.
Nach gut 4 Stunden ist der Staatsgast wieder weg. Szenen wie diese wird es in Schloss Bellevue für lange Zeit nicht geben. Denn ab diesem Jahr finden Sanierungsarbeiten statt. Erst in voraussichtlich 4 Jahren wird der Bundespräsident hier wieder seine Amtsgeschäfte aufnehmen. Und das tun, was er täglich so macht. Die Frage, die wir zu Beginn gestellt haben, was macht ein Bundespräsident eigentlich? Diese Frage beantwortet sich, wenn man genauer hinschaut. Der Bundespräsident macht keine Gesetze. Er trifft keine Regierungsentscheidungen. Aber er überprüft. Er vertritt. Er vermittelt. Er vergibt Orden für Menschen, die die Republik um sie reicher machen. Die unsichtbare Macht des Bundespräsidenten funktioniert in der Überzeugung, dass ein Staat nicht nur von Gesetzen und Regierungsentscheidungen lebt, sondern auch von Zusammenhalt, von Gesten, von Zeit und von der Bereitschaft zuzuhören. Das ist eine Antwort auf die Frage, was macht der Bundespräsident? Das war's für den Moment. Für mehr Geschichten und noch mehr Wissen hört auch in unsere anderen Podcast-Folgen hinein. Oder schaltet ein bei Galileo. Täglich auf Pro7 und jederzeit umsonst bei Join. Mein Name ist David Hahn. Bis bald.
Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.